Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde und Gäste, wir wollen jetzt auf ein Wort des Apostels Paulus hören aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 10. 2. Korinther 12, Vers 1 bis 10, das ist der bekannte Abschnitt von dem Pfahl im Fleisch oder von dem Dorn oder Stachel. 2. Korinther 12, ab Vers 1. Ich freue mich, dass viele ihre Bibel dabei haben und mache auch den anderen Mut, die Bibel mitzubringen. Wenn die Predigt langweilig ist, kann man wenigstens ein bisschen in der Bibel hin und her blättern. Aber langweilige Predigten gibt es sicher hier in Neuwied-Gladbach nicht. 2. Korinther 12, von Vers 1 ab. Gerühmt muss werden, zwar nützt es nichts, aber ich will auf Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Über diesen will ich mich rühmen, über mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, nur der Schwachheiten, denn wenn ich mich rühmen will, werde ich doch nicht töricht sein, denn ich werde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand höher von mir denke, als was er an mir sieht oder was er von mir hört, auch wegen der Überschwänglichkeit der Offenbarungen. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, oder Stachel übersetzt Luther, oder Pfahl, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, oder Luther, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Im 2. Korintherbrief werfen wir einen tiefen Blick in das Innenleben, in das Seelenleben des Apostels Paulus. Der 2. Korintherbrief ist der persönlichste Brief, den wir von ihm haben. Wir haben 13, und wenn der Hebräerbrief auch von ihm stammen sollte, 14 Briefe im Neuen Testament von dem Apostel Paulus. Und dieser 2. Korintherbrief, hier öffnet er sein Herz, hier lässt er uns teilhaben an seinem inneren Kämpfen und was er alles bewegte und so weiter. Und wir sehen, dass auch ein Mann wie Paulus Schwankungen und Spannungen auszuhalten hatte. Wenn wir den Abschnitt unmittelbar zuvor mit einbeziehen wollten, dann sehen wir, in welche Tiefen Paulus zum Beispiel geführt wurde. Hier zählt er auf, was er alles gelitten hat um des Evangeliums willen. Hier berichtet er von den 5x40 Streichen weniger einen. 40 Hiebe mit der Peitsche, das war die jüdische Geißelung. Paulus hat zum Glück nur die jüdische Geißelung erlebt. Unser Herr Jesus Christus hat eine römische Geißelung erlebt, die ungleich härter ist. An einer jüdischen Geißelung ist niemand gestorben, deswegen konnte er auch 5x diese Geißelung ertragen. Aber wie mag sein Rücken ausgesehen haben, nach 195 Schlägen mit der Peitsche auf seinen Rücken. Und er berichtet in Gefahren unter Räubern, in Hunger, in Blöße, bei Schiffbruch, unter falschen Brüdern und so weiter. Er zählt auf, in welche Tiefen er um des Evangeliums willen geführt wurde. Aber gleich darauf fährt er fort und spricht von höchsten Höhen. Er wurde in den dritten Himmel entrückt, in die unmittelbare Gegenwart Gottes. um dann wieder fortzufahren mit einer großen Tiefe in seinem Leben. Er spricht von dem Pfahl, der ihm gegeben wurde für das Fleisch, damit er sich nicht überhebe. Merken wir, runter, rauf, runter, wie auf einer Achterbahn. So ging es hier im Leben des Apostels Paulus. Und wir wollen heute Morgen lernen, wie wir umgehen können mit Höhen und Tiefen in unserem Leben. So wie der Apostel Paulus umgegangen ist mit Höhen und mit Tiefen in seinem Leben, das wollen wir gerne von ihm lernen. Erster Gedankengang, vom Umgang mit hohen Erlebnissen. Dem Apostel Paulus wurde von den korinthischen Christen vorgeworfen, er, Paulus, habe gar keine Geisteserlebnisse vorzuweisen. In Korinth rühmte man sich ja bestimmter Geisteserlebnisse. Die Korinther, wir würden heute sagen, waren eine charismatische Gemeinde, also eine mit vielen Gaben. Nur waren das damals echte Gaben und nicht wie heute vielerorts, wo man von solchen charismatischen Gaben redet. Da sind es oft nur gefälschte Dinge. Aber hier waren es echte Gaben. Die Korinther hatten Zungenrede. Vielleicht gab es auch Heilungen, sie hatten Erkenntnisse, sie hatten auch Erlebnisse, vielleicht Visionen, Offenbarungen. Die Korinther hatten keinen Mangel an irgendeiner Gabe. Und sie fragten, und Paulus, was hast du vorzuweisen? Bist du überhaupt ein richtiger Apostel? Und Paulus antwortet ihnen jetzt und sagt, liebe Korinther, bleib doch mal ganz ruhig. Ich habe auch Erlebnisse gehabt, aber ich gehe damit anders um als ihr. Ich habe auch geistliche Erlebnisse gehabt, Geisteserlebnisse. Und wisst ihr, liebe Geschwister, das muss für Paulus eine sehr schmerzliche Erfahrung gewesen sein. Die eigenen geistlichen Kinder, er hatte die Gemeinde in Korinth gezeugt durch das Evangelium. Die eigenen geistlichen Kinder stellen ihn in Frage und machen sogar ein Fragezeichen, ob er überhaupt ein richtiger Apostel ist. Das muss ihm sehr wehgetan haben. Haben wir vielleicht auch schon manchmal erlebt, dass bestimmte Gläubige unbarmherziger mit einem umgehen können als Weltmenschen? Hoffentlich sind wir nicht so schon mit anderen Gläubigen umgegangen. So unbarmherzig meine ich, wie die Korinther hier mit ihrem Apostel. Und noch etwas könnten wir an der Stelle lernen. Lasst uns doch unsere geistlichen Leiter achten. Wenn Gott sie in diesen Dienst gestellt hat, dann wollen wir sie achten und ehren und für sie beten und nicht ihnen das Leben schwer machen, sondern ihnen folgen, wie die Bibel sagt. Selbst dann, wenn sie dem Lebensalter nach jünger sein sollten als wir selbst. Wir wollen sie achten in dem Herrn, weil sie uns vorstehen in dem Herrn. Und natürlich können sie auch Fehler machen. Dann wollen wir ihnen das in Liebe sagen und nicht auf jede Gelegenheit nur spekulieren, wann sie wieder irgendwie etwas falsch gemacht haben könnten und dann ihnen das so hinknallen. Das wäre keine geistliche Haltung. Lass uns also unsere geistlichen Leiter achten und nicht wie die Korinther hier ihren Apostel herunterkanzeln. Paulus erzählt nun von seinen hohen geistlichen Erfahrungen, wie sie wohl kein Mensch vor ihm und keiner nach ihm je gemacht hat. Und es fällt auf, wie knapp, wie keusch, wie nüchtern er das tut. Er malt das in keiner Weise aus. Er walzt es nicht aus. Lesen wir noch einmal Vers 2. Paulus sagt, ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Wir müssen besonders Acht geben, wenn hier eine Zeitangabe gemacht wird. Die Bibel ist inspiriert durch den Geist Gottes. Hier stehen keine zufälligen Bemerkungen, sondern wenn es hier heißt vor 14 Jahren, dann hat das eine ganz wichtige Bedeutung. Schauen Sie, im Jahr 50 nach Christus kommt Paulus nach Korinth. 50 nach Christus, das wissen wir ganz genau. Manche Daten aus der neutestamentlichen Zeitgeschichte stehen ganz exakt fest. 50 kommt er nach Korinth. Er hält sich 1,5 Jahre in Korinth auf, das sagt er selbst, und dann zieht er weiter. Apollos kommt nach Korinth, andere machen weiter in der Gemeindearbeit. Und dann schreibt er 56 nach Christus, vielleicht auch Anfang 57 nach Christus, schreibt er diesen Brief. und sagt, vor 14 Jahren, das kann doch jeder hier auch mitverfolgen, auch wenn wir heute Morgen keine Leinwand hier haben und keinen Beamer, kann jeder mitverfolgen, hier war 50, hier schreibt er einen Brief und sagt vor 14 Jahren. Also war das hier im Jahr 42 oder 43 vor Christus. Da schreibt er, hatte er dieses Erlebnis, wo er in den dritten Himmel entrückt war. Warum ist das so wichtig? Das heißt, Paulus kommt nach Korinth. Dieses Erlebnis lag schon viele Jahre zurück und er hält sich eineinhalb Jahre in Korinth auf und redet kein einziges Mal von dieser Entrückung in den dritten Himmel. Er schweigt darüber. Er hat das in Korinth nicht gepredigt. Verstehen wir? Er sagt es ihnen doch jetzt erst in diesem Brief, 14 Jahre später. Wie hätte er das ausschlachten können? Wie hätte er das benutzen können? Er hätte Einladungszettel drucken können. Plakate, so groß wie eine Hauswand. Kommt alle und hört, ich werde erzählen, was ich im dritten Himmel erlebt habe. Ich werde unaussprechliche Worte, die ich da gehört habe, weitergeben und so. Wisst ihr, was passiert wäre? Die Neugierigen, die Sensationslustigen und Lüsternen, sie wären mit Bussen und Sonderzügen gekommen, um zu hören, was wohl da im dritten Himmel passiert war. Ist das nicht so? Wir Menschen wollen immer etwas Neues hören. Wir sind so wie die Athener, von denen wird das auch gesagt. Ja? Die waren immer darauf aus, etwas Neues zu hören. Und dann wären viele gekommen. Darf ich an der Stelle noch eine kritische Seitenbemerkung machen? Nicht zu uns hier, sondern was ich allgemein in der Christenheit heute beobachte. Heute, wenn irgendwo ein frommer Mensch einen Satz gesagt hat und er ist irgendwie prominent, ein Politiker, ein Sportler, ein Schauspieler oder irgend sonst ein Prominenter, wenn der mal einen frommen Satz losgelassen hat, dann wird er sofort in die Gemeinden geholt, auf die Bühne gestellt und dann sagen die Gemeinden, schaut mal, was wir für Leute in unseren Reihen haben. Guck mal hier, der ist auch Christ und der ist auch gläubig und der glaubt auch an Jesus. Und verstehen Sie, dann werden die durch alle Talkshows gezerrt im Fernsehen und überall müssen sie auftreten, auf Jugendtagen und so. Und ich frage mich, ob nicht dahinter so ein bisschen der Gedanke steht, dass wir uns als Christen, als Gemeinde Jesu so ein bisschen aufpolieren wollen. Und wir wollen sagen, guckt mal, wir sind gar nicht die Schlusslichter des Mittelalters. Schaut mal, was wir für Leute in unseren Reihen haben. Professoren und Schauspieler und Politiker und boah, solche Leute. Und wir wollen uns damit so ein bisschen salonfähig machen in der Welt manchmal, oder? Ich sage noch einmal, nicht eure Gemeinde hier, aber ich komme viel herum in unserem Land und mir fällt das auf, dieser Trend. Sehen Sie, dass das Paulus nicht gemacht hat. Er hätte das nutzen können, um Leute irgendwie in die Gemeinde zu kriegen, viele Ungläubige, dass sie alle kommen und mal staunen, was wir da zu bieten haben. Diese Missionsmethode hat der Apostel Paulus nicht angewendet. Und ich sage in Klammern, er hätte auch keine besucherfreundlichen Gottesdienste veranstaltet, wo man irgendwie ein Programm abspult vorne auf der Bühne mit Theaterstücken und mit Rockmusik und mit diesem und jenem und kurzen Predigten über Stress und Burnout und dies und jenes. Das hätte er nicht gemacht. Das hätte er nicht gemacht. Wir sehen, was Paulus in Korinth verkündigt hat. Er sagt es selbst im 1. Korintherbrief Kapitel 2, Vers 4 und 5, da heißt es, und auch ich, als ich nach Korinth kam, ich wusste unter euch nichts anderes als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Jesus Christus ist die Person Jesu Christi, wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Er hat Jesus gepredigt von seinem Kommen auf diese Erde, von seiner Geburt, von seinem Leben, von seinem Leiden, Sterben, Auferstehen, Himmelfahrt, Pfingsten. Das ist sein ganzes Leben. Und ihn als gekreuzigt, das ist sein Erlösungswerk. Das, was wir heute Morgen auch schon im Gebet, wofür wir gedankt haben und woran wir immer denken, wenn wir zusammenkommen, dass er uns am Kreuz auf Golgatha erlöst hat und am Auferstehungsmorgen. Das war die Botschaft des Apostels Paulus und nicht irgendwelche besonderen Erlebnisse und Geisteserlebnisse und Entrückungen hier in den Himmel und dergleichen mehr. Ein Bruder, den ich kannte, der schon beim Herrn ist, hat gesagt, Glauben heißt nicht Leben vom Außerordentlichen, sondern Vertrauen aufs Wort und hängen an Jesus. Darf ich das nochmal sagen? Glauben heißt nicht Leben vom Außerordentlichen, vom Spektakulären, sondern Vertrauen auf das schlichte Wort Gottes und hängen am Heiland. Das heißt Glauben. Ich sage Ihnen, wenn einer von uns nächste Woche ins Krankenhaus muss, und sei es nur zu einer unangenehmen Untersuchung oder gar zu einer Operation, glauben Sie, da hilft uns der fromme Sportler oder der Astronaut, der auf dem Mond war und auch glaubte und durch alle Gemeinden in Deutschland gezerrt wurde. Meinen Sie, da helfen uns diese Prominenten? Da hilft uns, ob wir unsere Wurzeln tief in das Wort Gottes hineingesenkt haben und ob wir in Verbindung stehen zu unserem Heiland, ob wir mit ihm leben, ob wir wirklich mit ihm in Lebensgemeinschaft stehen. Das wird uns dann helfen. Dann wird er bei uns sein und wir werden seine Nähe erfahren, genauso wie heute Morgen in diesem Gottesdienst hier. Ein anderer Bruder sagte, lass deinen Glauben nicht älter werden als eine Stunde. Das ist ein gutes Wort. Das geht mit mir. Seit vielen Jahren. Lass deinen Glauben nicht älter werden als eine Stunde. Es gibt genügend, die eine Stunde Glauben haben in der Woche. Und das ist die Zeit des Gottesdienstes am Sonntagmorgen. Und dann ist alles weg. Dann leben sie in dieser Welt. Und all die geistlichen Dinge sind weit weg von ihnen. Das darf nicht sein. Unser Glaube darf nicht älter werden als eine Stunde. Wir nehmen ihn mit in die Schule, die Kinder, die hier sind. Wir nehmen ihn mit an die Arbeit. Wir nehmen ihn mit, wenn wir ein paar Tage in Erholung gehen dürfen. Wir nehmen ihn mit. Wir machen keinen Urlaub von Gott. Wir nehmen ihn mit. Lass deinen Glauben nicht älter werden als eine Stunde. Und Glauben heißt nicht Leben vom Außerordentlichen, sondern Vertrauen aufs Wort und Hängen am Heiland. Ich frage noch einmal, wie ist der Apostel Paulus umgegangen mit diesem hohen Erlebnis? Glauben Sie, es ist eine Kleinigkeit, in der unmittelbaren Gegenwart Gottes gewesen zu sein, im dritten Himmel? Wie ist er umgegangen damit? Er hat geschwiegen. Er hat den Mund gehalten. Weil wir Menschen können gar nicht von solchen Dingen reden, ohne uns dabei zu rühmen, ohne uns dabei ins richtige Licht zu stellen. Das werden wir schon fertig bringen. Wir werden uns dabei groß machen. Und es kann sein, wir stehen so da, und der Herr Jesus wird so klein, so klein. Und das wollte Paulus nicht. Darum hat er von dieser Sache geschwiegen. Und hier in diesem Brief erwähnt er es nur, um die ruhmsüchtigen Korinther zu beschämen. Er wollte ihnen zeigen, dass er anders umgegangen ist mit solchen hohen Erlebnissen. Kommen wir zu einem zweiten Gedankengang. Und es ist auch schon der letzte. Aber er wird noch ein paar Minuten dauern. Ja. Zweiter Punkt heute Morgen vom Umgang mit tiefen oder mit schweren Erlebnissen. Der Apostel sagt in Vers 6, ich könnte davon reden, ich würde die Wahrheit sagen, ich würde ja nicht lügen. Es stimmt ja, ich habe es ja so erlebt. Aber nicht alles, was man erlebt hat, muss man auf dem Präsentierteller durch die Welt tragen. Und ich enthalte mich dessen, damit nicht jemand höher von mir denke, als was er an mir sieht und von mir hört. Das ist ein guter Grundsatz. So wie wir Menschen sehen, wie wir sie hören, wie wir sie erleben und nicht, was sie selber von sich sagen und machen. Die können das alles groß aufblasen und aufbauschen. Und dann sagt er, darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl für das Fleisch gegeben oder Dorn oder Stachel, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Jetzt ist natürlich die große Frage heute Morgen, was war das für ein Pfahl? Von was spricht der Apostel? Was hat ihm da so zu schaffen gemacht? Was gab ihm Gott, damit er sich nicht überhebt? Ich gebe Ihnen mal eine Kostprobe, was den Auslegern in den letzten 2000 Jahren so alles eingefallen ist. Also manchmal hat man den Eindruck, die Ausleger haben Einfälle und manchmal haben sie auch Ausfälle. Ja? Prüfen Sie selbst. Die römisch-katholische Kirche glaubte, dieser Pfahl seien fleischliche Versuchungen gewesen beim Apostel. Er war ein Mensch, auch das mag er gehabt haben, aber ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Luther deutete es als Widerstände und Verfolgungen. Das kommt der Sache vielleicht schon näher. Calvin dachte an Versuchungen geistiger Art, also Zweifel oder so etwas. Selbst darüber mag Paulus nicht erhaben gewesen sein. Aber ich glaube nicht, dass das hier zutrifft. Karl Bonhoeffer nicht zu verwechseln mit Dietrich Bonhoeffer, deutete den Pfahl als endogene Depressionen, eine so von innen kommende Schwermut, an der Paulus gelitten haben könnte. Und weitere Vermutungen reichen von einem Augenleiden, rasende Kopfschmerzen, chronisches Malariafieber, epileptische Anfälle bis hin zu einer ungläubigen Frau. So, jetzt sucht es euch aus. Was mag das gewesen sein, der Pfahl, den Paulus hatte, an dem er litt, dieser Stachel, der ihm zu schaffen machte? Eigenartig. Was steht denn da? Was steht denn da? Hier heißt es, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage. Wenn wir das wörtlich nehmen, und warum sollten wir das nicht wörtlich nehmen? Wir sollten die Schrift immer wörtlich nehmen, nur dann, wenn ein wörtliches Verständnis absolut keinen Sinn macht, dann dürfen wir vorsichtig übertragen auf eine geistliche Anwendung. Nur dann, wenn wörtlich keinen Sinn macht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn der Herr Jesus sagt, wenn dir dein Auge Ärgernis schafft, reiß es aus. Haben Sie das schon mal gemacht? Wenn dir deine Hand Ärgernis schafft, hack sie ab. Hat das schon mal jemand gemacht? Natürlich nicht, weil uns der Heiland nicht zur Selbstzerstümmelung anleiten wollte. Er wollte damit sagen, so radikal sollen wir mit der Sünde umgehen. So wie Auge ausreißen, Hand abhacken. Das wollte er sagen. Und jeder versteht es so. Keiner macht das, ja? Keiner nimmt das wörtlich. Aber das sind ganz wenige Aussagen, nach meiner Überzeugung im Neuen Testament, die wir nicht wörtlich zu nehmen hätten. Und hier, wenn es heißt, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, denken Sie bitte gut mit. Paulus war in den dritten Himmel entrückt. Er war in Gefahr, darauf stolz zu werden, sich zu überheben. Er sagt doch, darum, damit ich mich nicht überhebe. Was heißt denn das? Damit ich nicht stolz werde, damit ich nicht aufgeblasen werde wie die Korinther, damit ich nicht arrogant werde. Darum hat Gott mir ein Gegengewicht gegeben, hat mir eine Last aufgelegt, die mich klein hält. Er hat mir einen Stachel für das Fleisch gegeben, nämlich ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage. Ich verstehe diese Aussage so. Immer dann, wenn Paulus in Gefahr war, stolz zu werden in seinem Herzen, sich zu überheben, dann bekam er aus der unsichtbaren Welt einen Schlag von diesem Dämon. Unter der Zulassung Gottes bekam er einen Schlag, ich sage salopp, er kriegte einen auf den Deckel und er wusste, ich muss klein bleiben. Ich darf mich nicht aufblasen. Ich muss klein bleiben. Es ist alles Gnade in meinem Leben, haben die Kinder vorhin vorgetragen in dem Gedicht oder in diesem, das, was sie da vorgelesen haben. Es ist alles Gnade. Ich muss klein bleiben. Ich darf nicht mich überheben. Wisst ihr, für mich würde das theologisch kein Problem machen. Ich sagte eben unter der Zulassung Gottes, Gott kann doch einem Dämon erlauben, dem Apostel einen Schlag zu versetzen, weil Gott es doch zum Guten gebraucht hat, weil Gott es doch dazu dienen lassen wollte, damit er nicht stolz wird und unbrauchbar für den Herrn. Das kann doch Gott machen. Der Teufel ist doch auch nur der Kettenhund Gottes, sagte Martin Luther einmal richtig. Ja, der ist nur an der Kette und Gott lässt ihn genauso weit, wie er seinen Zielen dient, Gottes Zielen dient und nicht keinen Millimeter weiter. Ich muss den Kindern etwas erzählen. Als ich ein Junge war, hier so in deinem Alter, wie alt bist du? Genau. Als ich so 10, 11 Jahre alt war, da fuhr ich mit meinem Freund auf dem Fahrrad zu einer Mühle. Außerhalb unseres Dorfes war eine Mühle am Fluss und auf dem Hof bei der Mühle war ein Hund in der Hütte drin an einer langen Kette. Und das war ein scharfer Hund, ein Mühlenhund. Ja, die Mühle war außerhalb und die brauchten einen scharfen Hund. Und mein Freund, wir haben Cowboy und Indianer gespielt, der hatte an der Hose so rote Fransen dran genäht, so eine ganze Borte, knallrot. Und wir fuhren da mit dem Fahrrad über den Hof und dachten nicht an den Hund, der lag in seiner Hütte drin, wir haben ihn nicht gesehen. Auf einmal schoss der Hund aus der Hütte raus und hat meinen Freund vom Fahrrad gerissen und hat ihm 25 Gramm Fleisch rausgerissen. Ich sage nicht woraus, aber Sie können sich schon denken, ja? Und 25 Gramm Fleisch rausgerissen. Aber ich war zum Glück auf der rechten Seite und an mich kam er nicht dran, ja? Er konnte nur so weit, wie die Kette ihn ließ. Und wären wir vernünftig gewesen und vorsichtig, dann wären wir ein Stückchen weiter rechts gefahren. Und wenn der Hund rausgekommen wäre und hätte gebellt und lautes Geschrei gemacht, dann hätten wir ihm die Zunge rausstrecken können und sagen, bell doch, du kannst uns nicht beißen, du bist an der Kette, ja, du kannst nur bis hierhin. Versteht ihr? Und so ist es auch, der Teufel und die Dämonen, die sind an der Kette Gottes. Gott ist der Herr. Und er kann sie bis zu einem bestimmten Punkt gehen lassen. Das sehen wir doch auch im Leben Hiobs, wo der Teufel auch nur bis zu einer exakt gezogenen Linie gehen durfte. Nämlich das Leben Hiobs durfte er nicht antasten. Durfte ihn schlagen mit Krankheit, aber keinen Schritt weiter. Und so auch bei dem Apostel Paulus. Ich glaube, dass Gott hier diese Sache benutzte, um ihn klein zu halten. Ich darf Sie nochmal auf Vers 7 hinweisen. Dieser Satz ist eingerahmt von zwei Aussagen. Am Anfang, damit ich mich nicht überhebe, und am Ende noch einmal, damit ich mich nicht überhebe. Das steht vorne und hinten, richtig flankiert von diesen Aussagen. Meinen Sie, das ist eine Kleinigkeit, stolz zu werden? Das ist eine ganz, ganz böse Sache. Geistlicher Hochmut ist in Gottes Augen vielleicht ebenso schlimm oder schlimmer als Ehebruch und Hurerei. Ich sage nicht, dass das keine ernsten Sünden wären. Das sind sehr ernste Dinge. Aber geistlicher Hochmut, das Wasser der Ehre Gottes auf meine Mühle leiten, das zieht Gottes Gericht nach sich und Gottes Bestrafung. Und darum, davor wollte Gott ihn bewahren und darum bekam er ab und zu einen Schlag aus der unsichtbaren Welt, so verstehe ich das. Ich muss noch einen Moment bei Stolz stehen bleiben. Wir kennen alle das Wort und wir gebrauchen es. Es kam auch vorhin in einem Lied vor, das wir gesungen haben. Aber wir machen uns manchmal gar nicht bewusst, wie schnell wir stolz werden können auf alles, was wir sind, auf alles, was wir haben, auf alles, was wir wissen. Und auf alles, was wir können, können wir ganz leicht stolz werden. Ganz leicht. Ich erzähle Ihnen von Albert Knapp. Das war ein Liederdichter, ein Zeitgenosse von Hofacker. Ludwig Hofacker, der Erweckungsprediger. Er hat Albert Knapp zum Herrn führen dürfen. Er war zuerst ein Saufkamerad gewesen von ihm. Aber dann kamen sie beide zum Glauben. Hofacker wurde der Erweckungsprediger in Württemberg und Knapp hatte eine Gabe vom Herrn, Lieder zu dichten, geistliche Lieder. Und dann hatte er einige sehr schöne Lieder geschrieben und die wurden zu einer Sammlung zusammengefasst und in den Gemeinden gesungen und da wurde er stolz. Da überhob er sich, da wurde er stolz. Das ist auch keine Kleinigkeit, wenn Lieder gelesen, gesungen werden von einem oder, ja, wenn, das ist alles keine Kleinigkeit. Und dann wurde er stolz und dann schrieb er in sein Tagebuch eines Tages, da wich Gott ganz von mir, und ich war allein mit meinem Stolz. Haben Sie diesen Satz verstanden? Da wich Gott ganz von mir und ich war allein mit meinem Stolz. Den Stolzen kennt Gott nur von ferne, sagt die Bibel. Stolz und Gottes Gegenwart, das passt nicht zusammen. Gott wohnt nicht in aufgeblasenen Herzen. Er wohnt in zerschlagenen und gedemütigten Herzen, sagt uns die Bibel. Und vielleicht möchte da der Töpfer auch auf der Töpferscheibe heute Morgen bei uns ein bisschen arbeiten, wo noch Stolz in unserem Leben ist und diesen Stolz abschleifen. Und so war es bei Albert Knapp. Wissen Sie, was er gemacht hat? Hut ab vor diesem Mann. Er hat die ganze Liedersammlung genommen und ins Feuer geworfen, den Flammen übergeben. Sie waren mit Stolz befleckt, diese Lieder. Er wollte sie nicht mehr haben. Und dann hat Gott ihm neue Lieder geschenkt. Neue Lieder, die wir heute noch singen, die heute in unseren Gesangbüchern sind, Jesum zu kennen und Jesum zu haben, das ist das herrlichste Los in der Welt. Suche des Erdballs vortrefflichste Gaben, finde, was Augen und Ohren gefällt. Dennoch kann eins nur die Seele mir laben, Jesus zu kennen und Jesus zu haben. Albert Knapp oder das Lied Eines wünsche ich mir vor allem anderen und so weiter. Das sind die Lieder, die Gott ihm geschenkt hat, nachdem er sein Herz hatte reinigen lassen von Hochmut. Ich habe mit meiner Frau selbst ein Erlebnis gehabt, wo wir sehr handgreiflich erfahren haben, was Stolz bedeutet. Meine Frau hatte unser zweites Kind zur Welt gebracht und sie hatte vorher schon große Probleme, aber danach noch schlimmere und sie musste operiert werden. Sie musste die Gebärmutter entfernt bekommen. zu viele Blutungen, Myome und so weiter, diese Frauensachen. Und meine Frau ist eine sehr gründliche Frau. Als diese Operation vor ihr stand, hat sie sich alle Bücher besorgt und alles gelesen, was da passieren kann bei dieser Operation. Ich habe zu ihr gesagt, mach das doch nicht, du wirst doch ganz verrückt, ja, wenn du da alles liest, was da schief gehen kann. Aber meine Frau ist so und jeder ist so, wie er ist. Andere gibt's keine, hat Adenauer mal gesagt, ja. Und so hat sie das gelesen. Und dann las sie auch, dass der Chirurg dabei in die Blase reinschneiden kann, weil die Gebärmutter und die Blase ganz eng zusammenliegen. Nur ein Millimeter ist da dazwischen. Und dann kam der Professor, eine Koryphäe, eine Berühmtheit, ja, in Mannheim, in der Klinik, kam in unser Zimmer und dann sagt meine Frau so ganz vorsichtig, Herr Professor, ich habe gelesen, dass dabei auch ein Blasenschnitt passieren kann bei der Operation. Da hättet ihr sehen müssen. Da hat er sich aufgeblustert wie ein Pfau, hat er ein Rad geschlagen in diesem Krankenzimmer und hat gesagt, Frau Block, ich habe schon 700 Mal diese Operation durchgeführt. Noch nie habe ich jemand in die Blase geschnitten. Und ich stand da so, ja, und habe gedacht, oh, ach du liebe Zeit, ja. Ja, vier Tage später stand der Halbgott in Weiß, so klein mit Hut, in demselben Krankenzimmer. Können Sie sich denken, was passiert ist? Natürlich hat er in die Blase reingeschnitten. Das konnte doch gar nicht anders sein, oder? Wenn man sich vorher so aufbläst, das konnte gar nicht anders sein. Und dann stand er da und hat sich entschuldigt, ja. Schade, dass er ausgerechnet bei meiner Frau das gemacht hat, ja. Aber er brauchte mal diese Demütigung. Gott hat ihm das nicht durchgehen lassen, ja. Gott hat gedacht, wer stolz ist, den kann ich wohl demütigen. Und dir werde ich mal eine Lektion erteilen. Und dann war er so klein mit Hut. Liebe Brüder und Schwestern, ich erschrecke manchmal, wenn ich Leute sagen höre, ich war schon 20 Jahre nicht mehr beim Doktor. Und ich habe noch nie ein Medikament gebraucht. Oh, denke ich, Freund, sag das nicht so laut. Sag das nicht mit so einem aufgeblasenen Herzen. Und dann die Männer. Ich fahre schon 200.000 Kilometer unfallfrei. Und ja, wenn ich solche Aussagen höre, ich gehe innerlich auf Hab-Acht-Stellung. Ich denke, Bruder, weißt du, was du da sagst? Oder Schwester oder junger Mann, wisst ihr, was ihr da sagt? Wer stolz ist, den kann Gott wohl demütigen. Sehr schnell kann das gehen. Bitte. Seien wir nicht stolz auf irgendetwas. Seien wir dankbar, wenn wir so lange gesund sein durften oder unfallfrei gefahren sind oder was immer war. Seien wir dem Herrn von Herzen dankbar. Danken wir ihm auf Knien. Aber was haben denn wir davon für einen Verdienst? Das ist doch nicht unser Verdienst gewesen. Einen Augenblick unachtsam und wir wären tot gewesen auf der Autobahn. Und es war Gottes Bewahrung und dann rühmen wir uns deswegen. Nun, es gibt diesen Pfahl im Fleisch, auch bei uns. Wir reden jetzt hier von Paulus und ich habe da immer eine große Mühe, wie ich jetzt von Paulus auf unser Leben komme. Und ich glaube, auch heute Morgen sind hier Geschwister, die spüren so etwas wie einen Dorn, ein Pfahl, so eine Last auf ihnen, durch die sie klein gehalten werden. Und ich muss dafür mal ein paar Beispiele geben. Das kann zum Beispiel sein, eine Frau, die Kinder liebt, die gerne Mutter werden möchte, die gerne ein Kind zur Welt bringen möchte, kann nicht, weil irgendetwas ist nicht in Ordnung und sie können keine Kinder bekommen. Es kann am Mann liegen oder an der Frau, spielt gar keine Rolle. Oder eben ein Ehepaar, möchten gerne Kinder haben, können keine Kinder bekommen. Was kann das für ein Dorn für das Fleisch sein? Oder eine Krankheit, eine seelische Krankheit oder eine körperliche Krankheit. Meine Frau, die dient so gerne dem Herrn, aber sie hatte einige Jahre auch mit Depressionen zu tun, mit Angstzuständen, mit irgendetwas hat nicht gestimmt in ihrem Leben, ob es von Hormonen herkam, von der Schilddrüse oder wo das immer herkommen kann. Da gibt es 100 verschiedene Ursachen. Sie hat schwer gelitten in dieser Zeit und sie hätte so gerne dem Herrn gedient. Oder ich hatte einen guten Freund, sein Name ist Norbert, und der hat auch dem Herrn so treu gedient. Er war einer unserer Ältesten in der Gemeinde in Mannheim. Aber dann bekam er Krebs, junger Mann, Krebs. Und andere, ja, die waren kerngesund. Die wussten gar nicht, wohin mit ihrer Kraft. Die mussten 200 Kilometer Fahrrad fahren, um ihre viele Kraft irgendwo loszuwerden. Und der Norbert, schwer krank, voll mit Metastasen. Er ist hingegangen und hat andere Kranke besucht. Als sterbenskranker Mensch hat die Kranken besucht, hat die Jugendstunden gehalten, hat dem Herrn gedient. Und da sehe ich, was für ein Unterschied manchmal ist in den Menschenleben. Und es könnte auch sein, Einsamkeit, ältere Menschen, für die ist manchmal die Einsamkeit so ein Dorn. Dann sitzen sie im Altersheim oder in einer Stube im Haus. Das Haus ist voll Leben, es sind 5 Kinder im Haus, aber es kommt kaum mal einer zu Besuch und schaut nach der Oma oder wenn sie im Keller ist oder wo sie wohnt. Ja. Und es guckt niemand nach ihr. Und wenn einer kommt, dann guckt er schon auf die Uhr und sagt, oh, ich habe aber nur 5 Minuten Zeit heute, ja, anstatt dass er sich mal hinsetzt. Auch wenn die alten Leute immer dieselben Geschichten erzählen, das werden wir auch machen, wenn wir alt sind, ja? Weil man lebt in der Vergangenheit. Es gibt nur ein Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden kann. Das ist das Paradies der Erinnerungen. Und in dem lebt man, wenn man im Alter ist. Das wird uns auch so gehen. Also es gibt viele, viele solche Stachel, die uns zu schaffen machen können. Es könnte auch sein, dass wir unter Menschen leiden, vielleicht sogar aus der eigenen Familie. Frauen leiden manchmal unter dem Ehemann, der nicht gläubig ist, der ihnen das Leben schwer macht. Manchmal Männer unter der Ehefrau, manchmal Eltern unter einem Kind, das eigene Wege geht, das in Liebe empfangen wurde und aufgezogen wurde. Und nun geht es eigene Wege und bringt die Eltern fast ins Grab mit diesem Weg. Und die Eltern können nicht schlafen nachts, wenn die Kinder unterwegs sind und irgendwelche Dinge treiben. Das alles kann ein Stachel sein. Ein großer Stachel, der uns zu schaffen macht. Paulus spricht offen von seiner Schwachheit, aber damit noch nicht genug. Er offenbart noch eine Schwäche. Er erwähnt dann noch ein nicht erhörtes apostolisches Gebet. Er sagt in Vers 8, um dessen Willen habe ich 3-mal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Ist Ihnen das schon aufgefallen? Hier ist ein nicht erhörtes apostolisches Gebet in der Bibel. Selbst der Apostel Paulus hat die Erfahrung gemacht, dass nicht alle seine Gebete erhört wurden. Ihr Lieben, ich habe sehr gerne Gebetserhörungen und ich erzähle auch gerne von Gebetserhörungen. Wenn man für einen Menschen lange Zeit gerungen hat, dass er sich bekehrt und er hat sich nun endlich bekehrt, wie gerne erzählt man das, ja? Auch zur Ermutigung der anderen Beter. Oder wenn man für einen Kranken gebetet hat und er wurde gesund, wie gerne erzählt man das. Aber wir müssen wenigstens auch ab und zu mal erwähnen, dass nicht alle unsere Gebete erhört werden. So macht es Paulus hier auch. Und ich sage euch, ich bin froh, dass Gott nicht alle Gebete erhört. Wo hätte ich mich schon hingebetet, wenn Gott alle meine törichten Gebete erhört hätte? Ich würde heute nicht hier stehen vor Ihnen, ganz sicher nicht. Wo hätte ich mich schon hingebetet? Aber Paulus sagt, dass er 3-mal gefleht hat. Er hat hier einen Ausdruck, er verwendet einen Ausdruck im Griechischen, das ist ein ganz starkes Flehen. Also er hat nicht nur mal so hingesäuselt, sondern er hat geschrien zu Gott. Er hat vielleicht auf dem Boden gelegen, mit den Fäusten auf die Erde getrommelt und gesagt, Herr, was machst du denn mit mir? Warum nimmst du mir diesen Pfahl nicht weg? Ich will dir doch dienen. Ich verstehe dich nicht. Paulus hat geschrien zu Gott. Und mich freut das. Mich freut das. Denn manche Christen neigen dazu, und ich gehöre auch zu ihnen, Dinge, die ins Leben kommen, unangenehme Dinge, schwere Dinge, zu schnell hinzunehmen. Ich neige dazu, Dinge einfach hinzunehmen. Und das ist nicht gut. Wir sollten ehrlich sein mit Gott. Wir sollten kämpfen, wir sollten ringen. Wir sollten in Ehrfurcht, in Gottesfurcht mit Gott flehen, ja, zu ihm flehen und sagen, Herr, ich verstehe dich nicht. Kannst du das nicht wegnehmen? Ich bitte dich so sehr darum. Und ich möchte dir doch dienen mit meiner ganzen Lebenskraft. Ich neige dazu, Dinge viel zu schnell anzunehmen. Und meine Frau, die ist da anders, die ringt mit dem Herrn viel mehr und kämpft, wenn so etwas ist. Und bis sie Antwort hat vom Herrn, ringt sie und bittet, dass er da etwas tun sollte oder eben wegnehmen sollte. Und das hat auch Martin Luther gemacht. Ich bin nicht mit allem einverstanden, was Luther je gesagt und geschrieben hat. Das können Sie mir schon glauben, ja. Aber einige Dinge kann man wirklich von ihm lernen. Als einmal sein engster Mitarbeiter Melanchthon, Philipp Melanchthon, schwer krank war, hat Luther folgendes Gebet gebetet. Jetzt bitte festhalten. Herre Gott, wenn du mir meinen Melanchthon sterben lässt, dann schmeiß ich dir den ganzen Kram vor die Füße. Dann kannst du selbst ein Luther sein. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ist mir fast das Herz stehen geblieben. Ja? So hat Luther gebetet, aber er hat in Ehrfurcht gebetet, in Ehrfurcht. Er war so ehrlich mit Gott, er hat so mit Gott gerungen und ich darf Ihnen verraten, Gott hat dieses Gebet erhört. Melanchthon blieb am Leben und hat Luther noch um 14 Jahre überlebt. Luther musste zuerst sterben. Ja? Aber wir sehen daran, Luther war ehrlich, er hat mit Gott gerungen, er hat gefleht, er war kühn in seinen Gebeten und in meinen Gebeten ist so oft Routine. Einfach Routine. Man betet, damit gebetet ist, aber manchmal erwartet man gar nichts von Gott. Und das möchte ich an der Stelle lernen. Auch Paulus hat dreimal gefleht zum Herrn, bis er eine Antwort bekam vom Herrn. So lange sollten wir in diesen persönlichen Dingen flehen zu Gott, bis wir von ihm eine Antwort haben. Aber ich muss noch etwas anderes sagen. Und zwar, wir Menschen können immer auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Wir können links vom Pferd fallen und vielleicht zu schnell etwas annehmen, wo wir erstmal ringen sollten. Wir können aber auch rechts vom Pferd fallen und Gott förmlich zwingen mit unseren Gebeten. Dinge von Gott ertrotzen geradezu. Das ist auch falsch. Und dafür muss ich auch ein Beispiel erzählen. Sie werden gleich sehen, da war eine Gruppe von Christen und es waren Charismatiker. Und die hatten so einen Hof und da hatten sie auch landwirtschaftlichen Nebenerwerb. Und dann haben sie einen Schweinestall gebraucht. Sie brauchten einfach 10.000 Mark für einen neuen Schweinestall. Und dann kam einer von ihnen auf die dumme Idee. Sie haben sich versammelt in einem Raum und haben gesagt, so, jetzt gehen wir hier nicht eher raus, bis wir die 10.000 Mark haben für den Schweinestall. Wir werden nur um dieses Geld beten. Und dann haben sie angefangen, morgens um 10 oder wann, nur gebetet um die 10.000 Mark für den Stall. Herr, bitte schenke uns die 10.000 Mark. Herr, danke, du wirst sie uns geben. Und der Nächste, danke, du hast sie uns schon gegeben. Wir nehmen sie im Glauben und danke für die 10.000 Mark. So haben sie gebetet. Und ihr merkt schon, sie gehörten zur Wort des Glaubensbewegung, die so extrem sind in ihrer Gebetshaltung. Und dann, ich erzähle, wie es wirklich passierte. In dem Raum war ein Telefon. Plötzlich klingelt das Telefon. Ein Mann ist dran und sagt, ich kenne sie gar nicht, aber Gott hat mir gezeigt, ich soll ihnen 5.000 Mark geben. Jubel brach aus und dann haben die erst richtig losgelegt. Bis zum späten Nachmittag weiter gebetet, nur um die fehlenden 5.000 Mark, um nichts anderes. Einer nach dem anderen, immer nur um die 5.000 Mark. Ich sage es Ihnen, wie es war. Das Telefon klingelte noch einmal, ein anderer Mann war dran, sagte, ich kann es mir überhaupt nicht erklären, aber ich soll Ihnen 5.000 Mark geben. Gott hat es mir aufs Herz gelegt. Der Jubel kannte keine Grenzen, die sind bis zum Abend an der Decke geschwebt vor lauter Glückseligkeit, ja, und haben Worship gemacht und so weiter. Aber jetzt kommt das traurige Ende. Es hat kein Jahr lang gedauert, da war dieses ganze Werk, diese Kommunität von Christen, wo die da zusammenlebten, zerstört. Fürchterlich zerstört. Das sind Dinge passiert, die ich hier nicht erzählen könnte, weil hier Kinder im Raum sind. So schlimm ist es dazu gegangen und der Teufel hat alles zerstört. Ich weiß es von dem Bruder, der dorthin gerufen wurde, um die Scherben aufzukehren. Und dieser Bruder kam dahin, ein reifer, gestandener Mann, ein Seelsorger, und hat gefragt, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier los gewesen bei euch? Und dann erzählten sie ihm diese Geschichte von dem Schweinestall. Dann sagt der Bruder, jetzt ist mir alles klar. Wisst ihr, was ihr gemacht habt? Ihr habt Gott gezwungen mit euren Gebeten. Ihr habt ihn gezwungen. Ihr habt Gott wie einen Oberkellner behandelt im Restaurant oder Lokal und habt so mit dem Finger geschnalzt. Das soll man aber auch im Lokal nicht machen, ja. Aber ihr habt so mit dem Finger geschnalzt und dann musste Gott 10.000 D-Mark auf dem Silbertablett dahertragen. Und das geht doch nicht. Wir können doch Gott nicht so vor unseren Karren spannen und zwingen und förmlich Dinge von ihm ertrotzen, ohne zu fragen, ob das auch seinem Willen entspricht. Das können wir doch nicht machen. Und wenn wir das tun, dann verletzen wir Gott in seiner Ehre. Gott ist Gott. Und wir sind kleine Menschen. Wir können nicht so mit Gott umspringen. Wenn wir ihn in seiner Ehre verletzen, dann kann es sein, dass Gott sagt, du kriegst die 5.000 oder die 10.000 Mark, aber du wirst sehen, es wird nicht zu deinem Segen sein. Du sagst, wo nimmst du das her? aus der Bibel. Wie war das mit dem Volk Israel, als sie aus Ägypten kamen und sie wollten kein Manna mehr? Das Manna stand ihnen bis hier oben hin. Sie wollten unbedingt Fleisch haben, haben Fleisch von Gott ertrotzt. Und lesen wir Psalm 78. Da heißt es, das Fleisch war noch in ihrem Munde, da kam der Zorn Gottes über sie. Psalm 78. Es war nicht zu ihrem Segen. Ich sage noch ein Beispiel. Israel wollte unbedingt Könige haben, so wie alle anderen Nationen um sie herum. Und dann haben sie Könige bekommen. Lesen wir die Königebücher. 40 Könige. Bei 35 heißt es, und er tat, was dem Herrn missfiel. Und das war kein Segen für Israel. Es endete in der babylonischen Gefangenschaft, im völligen Götzendienst. War überhaupt kein Segen für Israel, das Königtum. Und das sehen wir, wir dürfen nicht so mit Gott umgehen. Wir sollten nicht auf der einen Seite Dinge zu schnell annehmen. Wir sollten ringen, wie Paulus, wie Luther, wie andere, die im Reich Gottes uns vorangegangen sind. Aber wir dürfen auch nicht auf der Seite vom Pferd fallen und Dinge ertrotzen, erzwingen von Gott. Das dürfen wir nicht. Wo ist da der richtige, gesunde Weg in der Mitte? Wo ist der gesunde Mittelweg? In diesem Fall heißt er, dass wir beten in persönlichen Angelegenheiten, Herr, wenn es dein Wille ist, wenn es dein Wille ist. Die Pfingster und Charismatiker sagen uns, das ist doch kein Gebet, das kannst du doch gleich ganz weglassen, das ist doch kein Gebet. Doch, das ist ein echtes Glaubensgebet. Der Glaube sagt, Herr, du kannst, aber du musst nicht. Du musst nicht. Du bist Gott und ich bin ein kleiner Mensch. Ich sehe nur bis zur nächsten Kurve. Du siehst den ganzen Weg meines Lebens. Du siehst, was wirklich gut ist für mich. Und ich sehe nur bis dahin. Und darum sagt der Glaube, Herr, du kannst mich wohl reinigen, aber du musst nicht, so betet der Aussätzige. Und wenn du es tust, dann bin ich es gar nicht wert. So ist ein richtiges Glaubensgebet. Und so hat auch unser Herr Jesus gebetet, als er im Garten Gethsemane war. Er hat gesagt, mein Vater, ist möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Ist möglich. Und als er später wieder betet, zum zweiten Mal, sagt er nicht dasselbe. Da sagt er, mein Vater, wenn es nicht möglich ist, so geschehe denn dein Wille. Wenn es keinen anderen Weg gibt, um die Menschen in Neuwied und Umgebung zu erlösen, dann bin ich bereit, ans Kreuz zu gehen. Und dann ging er diesen Weg. Und als dann die Soldaten kamen, um ihn gefangen zu nehmen, da wollte Petrus das verhindern, zog sein Schwert und haute einem der Soldaten ein ganzes Ohr ab mit dem Schwert. Und der Herr Jesus sagt zu ihm, stecke das Schwert in die Scheide, sollte ich den Kelch nicht nehmen, trinken, den mir mein Vater gegeben hat, Johannes 18, Vers 11, den mir mein Vater gegeben hat. Das ist für mich ein ganz wichtiges Wort in der Heiligen Schrift, ganz wichtig. Der Kelch, den mir mein Vater gegeben hat, also mit anderen Worten, der Herr Jesus betete, aber er sagte, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist die richtige Haltung. Ich muss Ihnen noch eine letzte Frage beantworten, dann schließe ich. Nämlich, wie kam es nun bei Paulus dahin, dass er den Pfahl, den Dorn, den Stachel doch annehmen konnte? Er hat ja dreimal gefleht, dass der Herr ihn wegnehmen möchte. Wie kam es dahin? Die Antwort ist in Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Diese Aussage springt uns an. Die ist in vielen Bibeln fett gedruckt sogar. Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Gnade genügt dir. Und worüber lesen wir hinweg? Über die eigentliche Antwort. Die steht davor. Und er hat zu mir gesagt. Haben Sie das verstanden? Er hat zu mir gesagt. Menschen können uns nicht alle Fragen unseres Lebens beantworten. Auch die besten Seelsorger haben nicht Antworten auf alle Fragen unseres Lebens. Aber er hat zu mir gesagt, die Antwort kam von seinem geliebten Herrn. Er hat ihm die Antwort gegeben. Und ich will Ihnen sagen, manchmal gibt Gott die Antwort in der Form, dass er uns einfach Frieden gibt über einer Sache. Manche Fragen werden nicht gelöst in unserem Leben, sie werden uns einfach aufgelöst. Meine Frau und ich wissen auch nicht, warum unser erstes Kind tot zur Welt kam, von meiner Frau tot zur Welt gebracht werden musste, schon im Mutterleib abgestorben war. Wir wissen nicht, warum das war. Aber Gott hat uns Frieden gegeben und wir mussten diese Frage gar nicht länger stellen, weil wir Frieden darüber bekommen hatten. Manche Fragen werden uns aufgelöst, weil Gott uns Frieden schenkt. Und so sehen wir es auch hier. Der Herr sagt zu ihm, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Die Gnade ist genug, Und Watchman Nee, ein chinesischer Christ, wo ich auch nicht mit allem einverstanden bin, was er hier gesagt hat, aber auch von ihm kann man sehr viel lernen. Er sagt an dieser Stelle, Heilung bedeutet nicht, dass Schwachheit immer genommen wird, sondern dass Kraft vorhanden ist. Was gäbe ich drum, wenn Sie das aufnehmen könnten noch? Heilung bedeutet nicht immer, dass alles Unangenehme unseres Lebens weggenommen wird. Wo ist denn das versprochen in der Bibel, dass Gott jede Krankheit wegnehmen wird und jeden unerfüllten Wunsch wegnehmen wird und jedes ungestillte Bedürfnis? Wo steht denn das, bitteschön? Nirgendwo. Heilung bedeutet nicht, dass Schwachheit und Krankheit und alles Unangenehme weggenommen wird. Nicht mal Verfolgung wird allen Christen weggenommen. Manche sterben in der Verfolgung, wie eure Väter 1937 und folgende Jahre. Sondern dass Kraft vorhanden ist. Kraft, die Gegenwart Jesu Christi. Das ist die Gnade. Christus ist in meinem Leben und er geht mit in das Krankenhaus zu der Untersuchung. Er geht mit an das offene Grab, wenn wir einen lieben Angehörigen loslassen müssen oder was immer auch kommen sollte in unserem Leben. Ich sage das nicht leichtfertig, aber wir haben das selbst schon erlebt, meine Frau und ich. Und wir sind zuversichtlich, dass wir es auch weiter erleben werden in unserem Leben und ihr auch, wenn wir mit dem Herrn leben, seine Gnade genügt für jede Situation unseres Lebens. Ich schließe mit einer letzten Geschichte. Freunde von mir, Bekannte von mir zogen um an einen anderen Ort. Und wie das so ist, wenn man umgezogen ist, wenn die Möbel alle stehen, zuletzt hängt man noch die Bilder und die Wandsprüche auf. Und so war es auch bei diesen Geschwistern. Und da war noch ein Spruch übrig, so ein schöner Holzspruch, auf dem standen nur zwei Worte. Ja, Vater. Und sie wussten nicht mehr wohin, alle Wände waren schon voll. Dann haben sie ihn in ihrer Verzweiflung in die Küche gehängt. War eigentlich kein exponierter Platz dafür so einen Spruch. Ja? An so einem freien Fleckchen in der Küche hing dann dieser Vers an der Wand. Und einige Zeit später, ich will jetzt den Muttis hier keine Angst machen, lag ihr kleines Mädchen leblos im Kinderbett, 11 Monate alt, der plötzliche Kindstod, 15 Mal am Tag in der Bundesrepublik. Und sie riefen den Notarzt und er kam mit Blaulicht und zwei Ärzte versuchten, das Mädchen zu retten und legten es auf den Küchentisch, um es zu reanimieren, um es wieder zum Leben zurückzubringen. Es atmete nicht mehr und dann fiel der Blick des Vaters über den Rücken der Ärzte an die Wand. Und da stand, ja, Vater. Und in diesem Augenblick wusste er, das Kind wird nicht mehr lebendig. Und er konnte es loslassen. Das wurde ein Reden Gottes zu ihm. In dieser Situation, Gott sprach zu ihm, ja, Vater. Und er konnte es loslassen und hatte Frieden. Ich darf zum Trost den anwesenden Müttern und Vätern hier sagen, die Familie hat heute 5 oder 6 Kinder, ja. Trotzdem war es sehr schwer, dieses erste zu verlieren, selbstverständlich, aber Gott hat sie getröstet. Was wir lernen wollen, ist, wie wir umgehen mit schweren Erlebnissen. Mit hohen, wir wollen nicht in hohen Erlebnissen stolz werden, uns aufblasen und uns rühmen und angeben damit, sondern manche Dinge, da müssen wir einfach still sein, damit Gott die Ehre bekommt. Und nicht wir selbst. Einfach schweigen und das nur mit Gott ausmachen. Aber auch in schweren Erlebnissen wollen wir nicht verzweifeln, sondern lernen. Wollen wir lernen. Ich wünschte, dass an irgendeiner Wand unseres Lebens auch diese Worte stehen würden. Ja, Vater. Dass wir diese Grundhaltung hätten. Wir werden es durchbuchstabieren müssen, wenn etwas Schweres in unser Leben kommt. Das hat man nicht in der Hosentasche vorher. Man muss es dann durchbuchstabieren. Aber ich glaube, wenn die Grundhaltung so ist, dann wird Gott auch Gnade geben, was auch immer kommen möchte. Lassen Sie uns zusammen aufstehen zum Gebet. Und das Gebet ist frei, wenn einige das, was wir gehört haben, im Gebet vor Gott bringen wollen, ein Dank, eine Bitte, stehen wir auf zum Gebet.